Wir begrüßen sehr herzlich Malte Rau, Gründer von Pliant, einem Anbieter für Firmenkreditkarten mit Sitz in Berlin, zu How I Got Into Fintech. Malte, schön, dass du uns zur Verfügung stehst und darüber berichtest, wie du eigentlich in der Finanzbranche gelandet bist. Ich möchte dich zu Beginn des Podcasts ganz kurz bitten, dich vorzustellen, drei Takte zu Pliant zu sagen und dann steigen wir auch direkt ein, wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist. Hallo Malte.
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Also kurz zu dem, was wir bei Pliant machen. Wie du schon gesagt hast, sind wir ein Anbieter für Firmenkreditkarten. Das heißt, wir digitalisieren vor allen Dingen die Verwaltung von Kreditkarten. Das heißt, dort kann man dann für Mitarbeiter beispielsweise auf Knopfdruck Karten vergeben, Limite in Echtzeit ändern, später Belege einsammeln. Und das Ganze ist auch preislich sehr viel attraktiver als bei traditionellen Anbietern. Und das haben wir vor ungefähr 2 Jahren gegründet. Wir sind seit ungefähr einem Jahr live, wachsen sehr gut und stark, sowohl auf der Kunden- als auch auf der Teamseite. Und ist auf jeden Fall ein spannender Ritt.
Jetzt bist du Gründer bei Pliant. Wie muss man sich dein tägliches Doing vorstellen? Was umfasst deine Position?
Genau, also das wandelt sich natürlich sehr stark mit der Zeit und auch mit der Teamgröße. Also am Anfang waren wir zum Beispiel 10 Leute, hauptsächlich auch im Tech-Bereich. Und da war ich eher für die Business-Seite mit zuständig. Also natürlich bin ich immer noch für die Business-Seite zuständig, allerdings halt mehr auch direkt regelmäßigen Investorenaustausch. Wenn man am Anfang noch nicht live ist, hat man dann ja noch nicht so Themen wie beispielsweise Kundenakquise. Allerdings bereitet man Sachen vor, man interviewt schon potenzielle Kunden, schaut sich den Markt und macht noch relativ viel Research und fängt dann auch an, ein Team aufzubauen. Das heißt, das Hiring nimmt dann auch einiges in Anspruch. Und über die Zeit stellt man dann natürlich eine Führungsriege mit ein. Das heißt also, man stellt sich Leute ein, die dann eigene Teams aufbauen können. Zu Beginn hat man dann direkte Personen unter sich, denen man dann auch täglich bei der Priorisierung der Aufgaben hilft. Und später gibt es dann natürlich so viele, dass man nicht jede einzelne Person mit Aufgaben versehen kann. Und dann spricht man eher mit den Heads und verbringt damit Zeit. Zusätzlich sind dann eher so Themen wie Networking, Konferenzen, die jetzt wieder kommen. Da reist man dann auch wieder ein bisschen mehr. Trotzdem gibt es natürlich noch sehr viele Zoom-Calls. Und später ist es dann auch so, dass man, natürlich einem überlassen. Ich rede immer gerne noch mit Kunden. Das heißt, dass ich auch im Sales ein bisschen aktiv bin. Dann geht ein bisschen mehr um Steuerung zu gucken, dass quasi die ganzen KPIs, also sprich Ziele für Teams vernünftig getrackt werden, solche Themen. Das heißt, man gibt natürlich nicht den einen Tag, den man so beschreiben kann, weil sich auch viel ändert. Das heißt also auch, immer wenn man denkt, man hat eine Aufgabe abgegeben, kommt eine neue dazu, die man vorher nicht direkt geplant hat. Und so einen ganz einfachen Plan gibt es nicht, aber morgens aufstehen, dann die ersten Calls, die Nachrichten vom Abend lesen, das gehört dann dazu. Aber ja, der Tag hat dann meistens doch schon so um die 12 Stunden, ja.
Das klingt nach einem sehr, sehr abwechslungsreichen Tag. Nun hast du mit Pliant ja schon ein, es ist ja nicht deine erste Gründung, sondern du hast ja vorher den Geldspeicher an den Start gebracht. Wird es bei der zweiten Gründung einfacher?
Also wenn man selbst das erste Mal gründet und von Investoren immer hört, okay, hey, Second-Time-Founder macht schon einen Unterschied, das kann man im Nachhinein bestätigen. Man macht schon beim ersten Mal Fehler, die man ja zu evaluieren lernt im Nachhinein. Das heißt also, man hat schon einige Sachen, die man dann lernt. Also es gibt schon viele Themen. Also ich hatte damals am Anfang auch mit dem Team gearbeitet, aber eher so alleine gegründet, sage ich mal. Jetzt im zweiten Teil mit einem Co-Founder zusammen, mit dem ich auch vorher schon gearbeitet habe in der Vergangenheit. Und das macht dann schon einen sehr großen Unterschied. Also auch was die Last angeht, die man teilen kann, über welche Themen man auch immer wieder reden kann, die da im täglichen Doing wieder aufkommen. Und ansonsten sind da schon so Themen, das geht von der Auswahl des Steuerberaters geht's los und die man Stück für Stück lernt. Und da gibt's meiner Meinung nach auch nicht irgendwie den Studiengang, der einem auch wirklich auf alles vorbereitet. Wie wählt man Steuerberater etc. pp. Das sind Sachen, die lernt man dann on the job. Man hat zwar meistens Mentoren, also man sollte nicht irgendwie sagen, ich gründe jetzt, ohne jemanden zu wissen oder zumindest zu kennen, der schon mal solche Sachen hat, um mal Fragen stellen zu können. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, warum manche Investoren sagen, es ist schon gut, wenn man mal in die Richtung schon mal was gegründet hat. Und selbst wenn es dann nicht ganz erfolgreich war, ist es auf jeden Fall etwas, was einen weiterbringt und fast schon ein Karriereschritt sein könnte. Ja.
Okay, aber ein guter Punkt. Du hast gesagt, es gibt nicht den einen Studiengang. Bevor wir uns über deinen Werdegang und deine akademische Ausbildung unterhalten, vorab noch die Frage, wann hast du denn gemerkt, dass du Gründer werden möchtest?
Das ist eine sehr gute Frage. Also so wirklich das Thema Gründung selbst wurde mir erst bewusst, nachdem man halt schon, oder ich persönlich habe relativ viele Stationen gesehen oder auch gehabt in unterschiedlichen Fintechs und einfach gemerkt, also irgendwann, also man hat das Zeug dazu, ja. Das heißt also, wenn man viel auch mit C-Leveln, mit CEOs und Ähnlichem zusammenarbeitet, mit Gründern und dann so merkt, hey, eigentlich sind wir sehr ähnlich vom Schlag, auch im Sinne von, okay, was sind so die Profile, mit denen man spricht, dass man sich selbst erstmal auch dort einordnet. Also ist natürlich, sagt man auch immer, man umgibt sich mit schlauen Menschen und dann, wenn man darin gut zurechtkommt und auch das Gefühl baut, muss man sich selbst halt auch dazu ja motivieren können und dafür so diese Konfidenz ein bisschen auch zu entwickeln. Und das hat bei mir halt vor allen Dingen damit zusammengehangen, dass man halt viel mit Leuten auf der Ebene zusammengearbeitet hat und dann am Ende vielleicht eine Prise noch im Sinne von, okay, will ich jetzt immer wieder für jemanden arbeiten oder nicht? Das hat dann wahrscheinlich so nochmal so den letzten Schritt gegeben, um dann auch wirklich den Schritt zu wagen, da selbst in die Gründung zu gehen.
Genau, wir werden darauf später zu sprechen kommen. Du hast ja erst noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet, bevor du dann ja selbst in die Gründung gegangen bist. Malte, was mir aufgefallen ist an deinem Lebenslauf in der Vorbereitung ist, und das hat mich auch überrascht, weil viele Gründer kommen ja von diesen ganz klassischen Elite-Unis. Jetzt hast du aber den Studiengang an der Universität in Bochum aufgenommen. Was genau hast du studiert und warum ist es Bochum geworden und nicht die WHU oder einer der anderen Kaderschmieden?
Kaderschmieden, genau. Also letztendlich bin ich damals, oder ich habe mein Abitur in der Region gemacht und habe danach mich halt umgeschaut. Konnte mir damals nicht wirklich auch vorstellen, jetzt irgendwo weiter wegzugehen. Also Familie, Freunde, ganz simpel gehalten. Hatte mich dann im näheren Umfeld dann umgeschaut. Bochum, Dortmund, diese Unis zu dem Zeitpunkt. Jetzt auch nicht unbedingt so das Zielbild für die Karriere. Deswegen dann ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht. Das ist insofern ja lustig. Früher hieß es immer, wer nichts wird, wird wird. Heutzutage, wer nichts wird oder nicht genau weiß, der wird dann Betriebswirt. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann BWL, also Wirtschaftswissenschaften, BWL und VWL studiert. Sehr fokussiert auf quantitative Themen, was da gab, Statistik und Ähnliches. Waren gleichzeitig auch noch insofern speziell, weil wir der allererste Jahrgang Bachelor waren. Das heißt, das erste Mal auch nur 6 Semester. Ich habe dann auch in dem Moment hatte ich dann in 5 Semestern abgeschlossen, das heißt auch nur sehr kurz studiert, halt gemerkt, das Studium selbst nicht direkt was für mich ist, also im Sinne von auswendig lernen und sowas, sondern für mich war es immer wichtig, was schnell verstehen zu können und dann weiterzuziehen. Und das hat sich dann ja für mich als Weg ergeben und die Chance, der erste Bachelorjahrgang zu sagen, okay, mal früher was zu lernen in der Arbeit, dann habe ich mich dafür entschieden. Das heißt, der darf wahrscheinlich auch nicht so ganz den traditionellen Weg gegangen, aber für mich war es ja, vielleicht auch ein Stück Gemütlichkeit in der Nähe zu studieren. Und wenn man nicht dann sagt, in dem Moment wusste ich auch nicht, ich will Gründer werden. Ja, im Studium dachte ich auch eher dann, okay, was macht man dann jetzt für vielleicht Richtung Strategieberatung eher und Beratung? Das war für mich dann der erste Track. Und dann hat man das so Stück für Stück erst entwickelt, die Idee.
Das heißt, du hast, also habe ich das gerade richtig verstanden, nach dem Bachelor dein Studium bereits beendet. Du hast dann nicht noch den Master gemacht.
Genau, ich bin dann damals ins Ausland gegangen, in die USA, für eine Zeit, habe dort in einem Startup gearbeitet, Seattle, um genau zu sein, und habe von dort aus bin ich dann irgendwann zurück nach Deutschland gekommen und dort dann eine Beratung angefangen.
Ja, da schließen sich für mich zwei Fragen an. Hat es sich jetzt rückblickend als Nachteil erwiesen, dass du, ich sage das in Anführungsstrichen, nur den Bachelor gemacht hast? Oder würdest du sagen, wenn ich jetzt den Master hätte, wäre gar nichts anders? Oder auch bis zu dem Punkt, an dem ich heute stehe, war der Master nie kriegsentscheidend?
Ich glaube, vielleicht zu der Motivation damals, da wir komplett der erste Bachelorjahrgang war, habe ich mir immer halt die Frage gestellt, okay, wenn man noch jung ist und im BWL, dann will man natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, wenn ich 2 Jahre gearbeitet habe, also ich mache jetzt noch einen Master zu dem Zeitpunkt, also 2 Jahre danach, wenn ich Job einstecke, wann verdiene ich mehr? Und da war für mich ganz klar, oder in dem Moment, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mehr verdient, der dann noch einen Master gemacht hat, als jemand, der 2 Jahre gemacht hat. Um es glatt auszudrücken, ich hatte recht. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt dann sehr viel mehr verdient als diejenigen, die dann gerade aus dem Studium kamen. Und von dem Zeitpunkt an hat nie jemand nochmal danach gefragt. Gar nicht. Jeder hat immer gesagt, besser, mehr Berufserfahrung. Ich meine, natürlich war man auch sehr jung. Also ich habe dann mit 21 angefangen zu arbeiten. Das heißt, als erster Jahrgang wurde man dann in der Beratung schon immer, warum ist der Praktikant da? Und also das ist nicht der Praktikant, das ist der, der schon seit 3 Jahren arbeitet. Also so muss man natürlich, aber das hat sich natürlich auch gewandelt. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Aber da hat sich wirklich keiner mehr für interessiert. Nicht in der Laufbahn, weil dann on the job und ich denke auch als Gründer, da ist jedes Jahr, wo man echt oder Real-Life-Situationen im Job lernt, ganz anders als jetzt gleich nochmal noch die nächste Case Study irgendwie in der Uni zu machen, aber das ist auch nur meine persönliche Erfahrung. Ich glaube, was man auch lernt über die Zeit, 1, 2 Jahre machen am Ende auch im Bigger Picture auch keinen Unterschied, ja. Also, das ist das, was man, wenn man jung ist, denkt, so jedes Jahr zählt und ich will jedes Jahr eine Stufe nehmen. Ich glaube, das ist das, was man so im Nachhinein merkt, ja, so jedes Jahr ist es auch nicht ganz so wichtig.
Aber würdest du rückblickend sagen, also 21 ist ja schon wirklich sehr, sehr jung, dass das schwierig war, also weil du diese Szene geschildert hast, dahingehend, dass du dich immer quasi rechtfertigen musstest, nicht der Praktikant zu sein. Mit welchen Argumenten hast du das denn ausgehebelt und hältst du es für sinnvoll, so jung ins Berufsleben zu starten?
Also damals wurde es immer ausgehebelt dann von den Partnern in der Beratung. Die haben einfach gesagt, es liegt an der Frisur, der ist eigentlich älter. Das ist natürlich, wurde damals belächelt. Also ich denke mal, hätte man in dem Moment dann auch einfach einen schlechten Job gemacht, wäre es nicht so. Also ich glaube, man muss schon nochmal einen sehr guten Job machen, dass man dass das auf jeden Fall jetzt nicht zu Buche schlägt. Und ich glaube, das muss man für sich entscheiden. Also natürlich im Nachhinein, wenn man zurückblickt und sich mit Leuten unterhält, die im ähnlichen Alter sind, die vielleicht nochmal reisen waren und solche Geschichten, muss man für sich entscheiden. Ich glaube, der Zeitpunkt ist für mich dann ein bisschen anderer. Also jetzt, dass ich mal irgendwann ein Jahr um die Welt gereist bin, das ist nicht passiert. Und das ist gerade wahrscheinlich auch nicht der beste Zeitpunkt, sich dafür zu entscheiden. Es kommt so ein bisschen auch auf die Persönlichkeit mit an. Aber ja, also das ist das, was ich meinte, wenn man jetzt zurückblickt, ob man jetzt 2 Jahre länger studiert hätte. Das macht den Kohl jetzt nicht super fett, auch wenn man damals mal sagt, okay, die 5.000 Euro, die man jetzt mehr verdient, super, aber wenn man dann überlegt, 2 Jahre 5.000 Euro mehr zu verdienen, sind netto auch nur 5.000 Euro auf dem Konto. Muss ja jeder für sich entscheiden, ja. Ich bereue nichts, muss ich dazu sagen, aber ich verstehe auch jeden anderen Weg und die Geduld in der Jugend zu lernen oder wenn man jünger ist, ist, glaube ich, sogar die größte Herausforderung und die kann einem langfristig auch sogar was bringen. Also ich bin ja danach auch noch nicht ewig in einem Job geblieben, sondern bin ab und zu auch nochmal gesprungen, ja.
Genau. Du bist ja dann flexibel tatsächlich einige Stationen abgegangen, um am Ende dann Pliant zu gründen. Dann nochmal auf die Universität Bochum zurückzukommen. Würdest du, oder nein, besser die Frage so rumgestellt, was sind denn Gründe dafür, eben nicht an eine der Elite-Unis zu studieren? Was hast du tatsächlich mitgenommen von einer normalen Uni?
Also ich glaube, es spricht nichts dagegen, gegen an einer Elite-Universität zu studieren. Ich glaube, man hat dadurch auch Sachen einfacher. Also muss man auch merken, also wenn man jetzt zum Beispiel so in die Berliner Gründerszene einsteigt und ähnliches, das sind halt Netzwerke. Also wenn man dann sieht, wer hat so mit wem studiert und da entstehen Netzwerkeffekte. Ich glaube, was man dann aber halt auch merkt, dass wenn die Leute dann so extrem stark Entrepreneurship und ähnliche Sachen einfach studiert haben und dann, sag ich mal, sich nur darauf tun, dann merkt man schon, dass sie auch sehr früh in die Gründung gehen und dann so noch nicht viel gesehen haben. Ja, das heißt aber, das kann man natürlich auch anders machen. Man kann natürlich auch erst versuchen, ein paar mehr Sachen zu sehen und operativ zu arbeiten. Also ich bin dann ja auch nicht in eine Strategieberatung gegangen, sondern vielmehr so auf der Implementierungsseite. Also wenn man wirklich halt hinsieht, wie werden Sachen auch umgesetzt, das sind Sachen, die man halt lernt. Und ich glaube, das ist halt auch das, wenn man jetzt in so einem sehr großen Studiengang oder so wie ich in Bochum, also wir waren ja auch 400 Studenten, und dann startet, was man lernt, ist halt, ich glaube, dass man sich auf andere Art und Weise etablieren muss. Also man gibt dann halt nicht die kleinen Klassen, wo man beim Professor auffallen kann. Ist dann halt rein, dass man, die Klausuren sind das Einzige, was zählt. Da muss man halt reinbüffeln und sich dann am Ende natürlich auch gut ansiedeln, aber dann von 400 ganz oben zu stehen, ist natürlich dann auch nochmal vielleicht ein größeres Achievement halt darunter. Und Bochum hat auch jetzt im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich nicht unbedingt den schlechtesten Ruf, muss man dazu sagen. Aber ich glaube schon, was Netzwerk angeht, das ist ein Unterschied. Also auch wenn man jetzt sieht, also mein Mitgründer zum Beispiel in Mannheim studiert, viele Leute ja kennt, wenn man schaut, wo die alle angesiedelt sind. Das sind halt hohe Level in Strategieberatung oder halt auch Gründer und das macht schon einen Unterschied, genau.
Du hast dann ja nach deinem Bachelor bist du in die USA gegangen, wie du gesagt hast. Wer hat dich denn dabei unterstützt dann? Wie bist du denn dann überhaupt auf die Idee gekommen, dass du in die USA nach Seattle gehen könntest, um da bei einem Fintech zu arbeiten, wenn, und so nehme ich das wahr, das Thema Fintech-Gründung ja an der Uni Bochum in der Betriebswirtschaftslehre nicht das große Thema gewesen ist?
Genau, das war auch noch kein Fintech, aber ich war damals in einer Studentenorganisation namens ISEC und die spezialisieren sich auf internationalen Austausch. Also ich habe mich halt auch viel engagiert neben dem Studium, viele Praktika gemacht. Letztendlich halt damals so, okay, wie gehe ich in die Beratung? Habe dann in den 2,5 Jahren auch sehr stark an dem Lebenslauf gefeilt und ein Thema, was mir noch fehlte zu dem Zeitpunkt, als ich dann fertig war, war einfach internationaler Aufenthalt. Ich war vorher schon aktiv in dieser Organisation und da bin ich dann halt, wir haben ein Praktikum in den USA gefunden, was für mich dann auch immer oder sehr nett war. Also faktisch sogar auch, ich muss mein Englisch aufbessern, war einer der Gründe und bin so dann in die USA gegangen. Das war tatsächlich dann ein Risikomanagement-Thema, allerdings in der Autoindustrie. Das war die Zeit damals, wo die ganzen Autos zurückgerufen wurden von Toyota etc. Und es war ein Startup, was quasi Risikovorhersage von diesen Recalls hatten. Das heißt also mit Umfragebögen und so, wo sind Schwachstellen im Auto und ähnliches. So bin ich quasi von meinem quantitativen Schwerpunkt dann in diese Branche gegangen. Das war dann Risikomanagement. Und dann bin ich eigentlich oder habe mich von dort aus wieder in Deutschland beworben, damals bei KPMG, für ein Traineeship. Das heißt also, eigentlich war da die Idee, mit diesem Traineeship in die eher so generischere Beratung zu gehen. Und die haben dann tatsächlich mich angerufen und gesagt, sorry, ist schon voll, aber du kannst doch was mit zahlen. Also es war ja direkt nach der Finanzkrise. Während der Finanzkrise hatte ich auch damals noch Praktika gemacht und die haben gesagt, du kannst ja was mit zahlen und bist schon im Risikomanagement. Ich hatte auch während der 2008 ein Praktikum in der deutschen Börse im Risikomanagement gemacht, was sicherlich spannend war. Aber bin dann so überhaupt erst ins Risikomanagement gekommen, weil die durch Zufall gesagt haben, das Traineeship ist voll Risikomanagement. Dann hatte ich mehrere Angebote und die waren da am nettesten und so bin ich dann da so ein bisschen reingestolpert. Und so hatte ich dann überhaupt den ersten Kontakt mit Banken. Das war so der allererste Schritt. Also auch danach Fintech, das war dann noch mehr Zufälle. Deswegen meinte ich, es ist nicht vielleicht der so, okay, ich will jetzt genau Fintech, sondern da war so ein bisschen so, okay, ich probiere mal Risikomanagement aus, okay, spannendes Thema und habe das dann ein bisschen gemacht und war dann erstmal in der Bankberatung für 3 Jahre, ja.
Ja, aber du hast gerade einen interessanten Punkt gesagt. Du hast das ein bisschen strategisch angelegt. Wo war der Punkt, an dem du gemerkt hast, ich muss hier sozusagen eine Struktur in meine Karriere reinbringen? Und vor allen Dingen, wer war das, der dich dabei begleitet hat? Also hast du Hilfe an der Uni gefunden? Hast du ein Role Model gehabt, an dem du dich so ein bisschen abgearbeitet hast, weil erstmal auf die Idee zu kommen, ich muss jetzt einen internationalen Austausch machen, ich muss in die Beratung gehen, ich muss Praktika machen, etc., etc., ist ja nicht jedem jungen Menschen gegeben, das so strategisch anzulegen.
Genau, also ich meine, ich glaube, da war viel intrinsische Motivation auch einfach bei. Also man guckt sich ja immer so ein bisschen um, wenn man gerade auch im BWL studiert, dann spielt ja immer Geld so ein bisschen so eine Rolle und schaut, okay, wo kann man denn gut arbeiten, was sind spannende Industrien, Beratung halt, die abwechslungsreich Aufgaben und sowas, so halt etwas, was dann sich in dem Alter auch gut anhört und danach habe ich es einfach geresearched. Ich habe mir geguckt, was sind so die Voraussetzungen, um Beratung zu kommen. Es stand dann immer Praktika, internationale Aufteil, Organisationen, also als dieses extra, also was wir quasi neben dem Job oder neben dem Studium noch machen. Deswegen bin ich dann auch in eine Studentenorganisation gegangen. Also habe mir das so ein bisschen zusammengebastelt, nach dem, was ich halt auch als Herausforderung einfach gesehen habe. Und ja, so dann so ein Bauchkastenprinzip, ehrlich gesagt. Und das war eigentlich nur intrinsische Motivation. Ich hatte da jetzt nicht einen Mentor irgendwie an der Uni oder sowas.
Okay. Du hast gerade gesagt, wie du bei KPMG gelandet bist. Das war ja offensichtlich eher so ein bisschen Zufall. Die waren die Netzten. Hast du in deinem Leben denn mal eine Bewerbung schreiben müssen? Und wie sieht die tatsächlich aus?
Genau, also bei KPMG, erster Beruf ganz normal, ja, Deckblatt, wenn man sagt, Lebenslauf eingereicht, bin damals dann von dort gehandhuntet worden zur ZDB, was auch eine rein spezialisierte Bankberatung war. Da musste ich dann schon kein Deckblatt mehr über Headhunter, dann war es dann noch der Lebenslauf. Und danach habe ich, glaube ich, nie wieder einen Lebenslauf irgendwo hingeschickt, sondern bin dann durch Zufall zu Augstmoney gekommen. Das war tatsächlich so, dass ein ehemaliger Kollege von KPMG, den hatte ich kennengelernt, der ist damals, als ich noch bei KPMG war, dann zu Augstmoney gegangen, sehr früh, und meinte, oh, das klingt aber spannend. Ruf doch mal an, wenn ihr noch mehr Leute sucht. Rief er, ich glaube, 1,5 Jahre später an, und hat gesagt, hey, wir haben jetzt gerade Geld eingesammelt, hast du nicht Lust? Sehr cool, weil man muss auch sagen, dass halt KPMG wiederum auch als Beratung jetzt nicht wie McKinsey der typische Absprung in irgendwelche Startups ist. KPMG sind dann die dadurch, dass sie ein bisschen prüfungsnäher sind, eher Absprünge, gegebenenfalls auch in die Linie und ähnliches machen. Das heißt also auch da eher Zufall, dass die Person sich an mich geändert hat 1,5 Jahre später und sagt, hey, hast nicht Lust? Und ich weiß auch noch nicht mal, also ich glaube, ich war noch nicht mal damals dann auch die erste Wahl. Ich glaube, da hat auch jemand anderes gefallen. Das heißt, erstmal hat jemand noch Nein gesagt und so bin ich dann das allererste Mal in Fintech gelandet, 2013, was im Nachhinein eigentlich die perfekte Zeit war, weil es allererste Fintech-Welle Wissen angeeignet, dann viel auch weiter im Risikomanagement, was man so eigentlich auch gar nicht mehr lernen kann. Und das ist halt auch das, was ich meinte, da ist viel glücklich gewesen, ein bisschen reingestolpert. Gehört auch mal dazu. Also da hörte dann die Planung erstmal auf.
Würdest du denn ganz kurz nachgefragt, denn trotzdem jedem Gründer empfehlen, mal bei einer Beratungsfirma gearbeitet zu haben?
Glaube nicht. Ich glaube, on the job in Startups, so möglichst viele unterschiedliche Lebenszyklen. Also ganz early mal zu sehen. Am besten natürlich in einer Branche, die man auch irgendwann selber machen will. Aber es gibt halt so unterschiedliche Themen. Das heißt also wichtig nicht jetzt, also ein Beispiel, wäre ich jetzt nur im Risikomanagement-Team geblieben, in einem Startup, in einer Stage, dann würde ich jetzt auch noch Risikomanagement machen. Also ich mache es natürlich bei uns mit in der Firma, beziehungsweise integriere mich da auch oder arbeite da mit dran. Aber möglichst unterschiedliche Themen aus unterschiedlichen Perspektiven sehen, in unterschiedlichen Lebensphasen von Unternehmen. Und das ist auch, gibt's auch nicht wie Sand am Meer, ne? Unternehmen, die wirklich skalieren, von, keine Ahnung, 10 auf 100 Mitarbeiter, das kriegt man nicht so oft mit. Davon gibt es eigentlich nicht viele, weil man dann ja auch nochmal in der Position sein muss, Projektmanagement oder Business Development, wo man halt merkt, was hat das denn für eine Auswirkung auf die Organisation. Das heißt, wenn man sagt, es gibt vielleicht 100 Stück davon im Jahr, keine Ahnung, in Berlin, das ist jetzt einfach nur geraten, wahrscheinlich gibt es sogar ein paar weniger. In diesen 100 Stück gibt es dann vielleicht zwei, drei Positionen, wo man genug mitbekommt, die einen da, sag ich mal, die Feuertaufe geben. Dann sind das auch nicht so viele Positionen und die Wahrscheinlichkeit, in eine solche Position zu kommen, ist gar nicht mehr so hoch. Aber umso mehr Zeit man in Startups bringt, umso höher ist dann wieder die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas auch mal mitbekommt. Und das, was stimmt, was man in Beratung lernt, ist strukturiertes Denken, strukturiertes Arbeiten, was auch etwas wert ist. Ich glaube aber, wenn man so schnell wie möglich gründen möchte und in so einer Position, dann muss man halt so schnell wie möglich diese Erfahrung sammeln und das tut man eher im Startup als in einer Beratung.
Ja, genau. Und dafür braucht es offensichtlich Netzwerk, 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 um tatsächlich dann auch zu wissen, wo
Oder
Positionen
Glück, Glück,
frei
Glück.
sind. Oder Glück, Glück, Glück. Bei dir klingt es aber nicht nach Glück, sondern doch sehr nach strategisch angelegt. Hast du ja auch durchblitzen lassen, dass du da dir auch zwei, drei Gedanken zugemacht hast. Deswegen, wenn du dich vor 5 Jahren noch mal treffen würdest, was würdest du dem jüngeren Malte mitgeben, wo er Weichen stellen hätte müssen, früher andere, was eben auch wichtig ist für jetzt die Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes, die natürlich versuchen auch sich zu positionieren in diesem Bereich, in dieser Branche.
Genau, also vor ungefähr 5 Jahren tatsächlich bin ich gerade ein Unternehmen wurde, in dem ich war, wurde verkauft an eine Bank und also da war ich dann schon 3, 4 Jahre auf einem Startup und habe dann den Schritt auf die Investmentseite gemacht. Ich habe für Rocket Internet einen Venture Debt Fund gebaut. Es war auch eine sehr spannende Zeit, also auch mal die andere Seite zu sehen und haben da auch ja viele Investments gemacht und einfach zu verstehen, wie die Welt aussieht. Das hilft auch. Was ich trotzdem mir damals mir halt mitgeben können, ist am Ende auch einfach einen Schritt früher die Ideen zu verfolgen. Ja, also außer Bitcoin kaufen hätte ich mir vielleicht noch ein paar andere Sachen mitgegeben, aber ich glaube einfach ein bisschen früher dann den Schritt auch zu wagen. Also die Zeit hätte ich wahrscheinlich schon mitgenommen, also die Investmentzeit zu sehen, dann aber auch zu dem Zeitpunkt durchaus danach direkt auch in die Gründung zu gehen, weil so viele Sachen man zu lernen, glaube ich. Man muss die, wenn man Fehler macht oder so, so früh wie möglich machen, um so schnell wie möglich davon zu lernen und einfach dann den Schritt schneller wagen. Ja.
Fehlerkultur ist ja ein ganz wichtiges Stichwort. Man muss das ja auch aushalten, Fehler zu machen. Würdest du jetzt nach deiner mehrmaligen Gründung sagen, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die man als Gründer mitbringen muss?
Ja, Durchhaltevermögen zu 100%. Also ich meine auch selbst bei uns nach dem Unternehmen, also irgendwann zu entscheiden, okay, das macht man jetzt nicht weiter, ist natürlich immer eine harte Entscheidung. Aber jetzt auch in unserem jetzigen Unternehmen haben wir in der Vergangenheit angefangen in Corona. Das war nicht einfach. Wir wollten damals mit Wirecard arbeiten. Das war ja, war, also da haben wir Monate verloren. Da waren wir auch mal kurz davor aufzugeben. Und jetzt auch natürlich dem Marktumfeld. Wir haben Entwickler in der Ukraine. Also man kriegt schon sehr viel ab. Ich glaube, das war jetzt auch in den 2 Jahren sehr gebündelt im Verhältnis zu manchen anderen Sachen. Jetzt geht der Markt ja noch so ein bisschen runter. Dann ist immer die Frage, was passiert mit der Finanzierungsrunde und ähnliches. Das heißt, man muss sehr stressresistent sein und erwarten oder ja, hope for the best, but prepare for the worst, so in etwa. Das heißt, da muss man schon sehr resilient sein. Und das ist nicht unbedingt was für dünnhäutige Menschen, glaube ich, dafür, wenn man das alles persönlich nimmt.
Ist das etwas, was man lernen kann? Und wenn ja, wo? Oder ist es ein Grundcharakter, den man doch mitbringen sollte? Wie würdest du das denken?
Ich glaube, man kann lernen, damit umzugehen. Das heißt also, wenn man das erste Mal mit solchen Sachen gibt, vielleicht das Talent, damit umzugehen. Das heißt, wenn man das allererste Mal etwas oder mit etwas konfrontiert wird, was wirklich schwer ist, schwere Entscheidung eventuell oder ähnliches, dann gibt es vielleicht die Leute, die sagen, ja, kein Problem, sofort entscheiden, ich sag mal, so ein bisschen Talent in der Hinsicht zu haben. Ich selber muss auch sagen, Risikomanagement, da lernt man letztendlich immer ans Worst-Case-Szenario zu denken. Das ist nicht um, ich würde sagen, ich habe nicht unbedingt die beste Vorbelastung, was das angeht, weil ich denke immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das verfolgt einen dann manchmal auch, wenn man versucht zu schlafen. Aber letztendlich gibt es Leute, die wahrscheinlich relativ gut damit umgehen können und das relativ trocken sehen. Und dann gibt es halt andere, die für die ja ein bisschen schwerer ist. Aber auch dann kann man ja an Coaching zum Beispiel denken, wenn man möchte, und halt das dann lernen. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, der Zeitpunkt ist, es ist besser, sowas etwas früher zu lernen oder in solche Stresssituationen zu kommen, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, alles ist super, Happy Path, also alles ist perfekt und tolle Idee, man skaliert und dann hat man plötzlich, keine Ahnung, schon 200 Leute und dann so, okay, jetzt passiert was ganz Schlimmes, jetzt gehen wir runter und dabei betrifft es so viele Menschen auf einmal, dass man, glaube ich, dann nicht in Ruhe wirklich sich an Entscheidungen herantasten kann, an solche Situationen, sondern halt sofort mit voller Wucht erwischt wird, das ist, glaube ich, dann nochmal ein Stück schwerer. Aber ich glaube, das kann man schon lernen. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwann oder die es nie lernen können, insofern, dass sie halt die psychologische Stärke vielleicht nicht haben. Ja, aber die sind meistens dann auch nicht oder merken das auch früher, bevor man tatsächlich gründet, glaube ich. Wenn man halt, man hat ja immer mal Stresssituationen im Job.
Ja, genau. Da wir langsam zum Abschluss kommen müssen, das klang jetzt gerade so, als ob die Branche sehr, sehr anstrengend ist, als ob sie sehr herausfordernd ist. Würdest du das bestätigen? Und wenn nicht, dann würde ich dich bitten, dass du mal die Vorzüge unserer Branche herausarbeitest und warum junge Menschen, die gerade auf Berufssuche sind, sich für die Fintech- und Finanzbranche entscheiden sollten.
Ich glaube, also grundsätzlich die letzten 2 Jahre waren in allen Branchen anstrengend. Das ist ja jetzt nichts direkt mit Fintech zu tun. Ich glaube, Fintech ist einer der komplexesten Industrien. Das heißt also, das hat dadurch auch einer der größten Potenziale. Also wenn man dementsprechend das Bankumfeld disrupten möchte quasi, dann ist das Potenzial fast endlos. Also wenn man sich auch schaut, wie die allergrößten, wertvollsten Unternehmen sind meistens, also wie jemand wie Stripe oder so, ist alles Fintech-Bereich. Das heißt also, die Upside ist extrem hoch. Es ist aber auch eine große Komplexität, was man auch sieht im Payment-Bereich. Also sie machen ja zum Beispiel Payment und Lending, also vergeben Geld und Kreditlinien. Das heißt, es ist ein sehr kompliziertes Modell. Man muss sich, glaube ich, deswegen relativ sicher sein oder möchte sich diese Herausforderung stellen, weil es ist jetzt nicht das schnelle Geld meistens. Also es ist jetzt nicht dieses, was man früher gehört hat, wie die Sambas kurz ein eBay kopiert haben, es verkauft für mehr. Es sind dann die einfacheren Modelle, sondern man muss es schon verstehen, sich einarbeiten. Auch wenn man was gründet, würde ich immer empfehlen, wirklich Fintech schon relativ tief zu verstehen. Anstatt zu sagen, hey, das ist ein gehyptes Thema, let's try it out quasi. Aber dann ist natürlich das Potenzial extrem hoch. Also man muss Herausforderungen mögen und dem Marktumfeld, der betrifft meistens alle. Und dann ist das Potenzial extrem groß und tendenziell trifft man auch sehr viele nette, schlaue Menschen im Umfeld. Und ich glaube, deswegen ist das eine sehr, sehr coole Branche, mit der man sich auseinandersetzen kann. Ist aber auch schwer in, sag ich mal, in sehr hohe Flughöhen zu kommen, weil man dafür schon sehr viel mitbringen muss oder sehr viel, ja, oder sich erarbeiten muss. Ja. Das kommt selten ganz von alleine.
Ja, okay. Ich habe noch eine Frage und dann, glaube ich, haben wir einen sehr schönen Einblick bekommen. Jetzt hast du ja BWL studiert und was würdest du denken, weil du sagtest, es ist schwierig, in Flughöhen zu kommen. Wie leicht oder wie schwer haben es Quereinsteiger? Sind die überhaupt gewollt in die Branche oder ist die Branche mittlerweile so professionalisiert, dass tatsächlich außer BWLer gar keinen Fuß mehr fassen können? Wie ist das zum Beispiel auch bei euch bei Pliant?
Ja, also ich meine, also BWLer, Daten, Mathematiker, Physiker und solche Sachen trifft man dann viel. Also es ist häufig schon, dass es einen quantitativen Schwerpunkt gibt. Ansonsten, was man so lernt, auch Produktmanagement ist immer etwas, wo man einsteigen kann. Auch Tech ist jetzt etwas, was relativ neutral ist. Da braucht man jetzt nicht direkt Fintech-Erfahrung. Ich glaube, man hat natürlich, man ist ein bisschen mehr prädestiniert, wenn man jetzt sowas wie BWL studiert, als wenn es um die reine Unternehmensführung auch geht, Wirtschaftlichkeit und ähnliches Themen. Mit Geld verdienen ist ja Fintech eigentlich. Da gibt es so ein paar Basics, die man natürlich lernt, Aber sagen wir so, vom Lehramt, der Quereinstieg ist natürlich ein Stück, eine sehr große Herausforderung. Man hat vielleicht Mathe studiert, aber ansonsten glaube ich, es macht schon Sinn. Man muss aber auch immer den ersten Job finden. Davon gibt es halt schon relativ viele. Also ich meine, jetzt hat sich natürlich ein bisschen der Markt geändert, aber Fintechs sind meistens sehr gut finanziert. Dadurch sind die Teamgrößen relativ groß. Das heißt, den Einstieg da zu finden, gibt es durchaus die Möglichkeit. Und Quereinstieg im Sales, Produkt und solche Möglichkeiten gibt es eigentlich fast immer. Nur dann muss man manchmal halt ein bisschen länger mit einer, sag ich mal, Durchstrecke warten, dass man, okay, ich muss halt das jetzt lernen. Das heißt, auch wenn ich jetzt 3 Jahre irgendwo gearbeitet habe, ich fange quasi im Fintech von null an. Aber wenn man dann das Zeug hat und sich dann einsetzt, dann kann man auch da seine Karriere zu machen. Also in den USA ist es ja zum Beispiel auch üblich, 2, 3 Karrieren im Leben zu haben in unterschiedlichen Branchen. Das ist hier durchaus auch möglich, ja.
Ja, es ist natürlich auch wahrscheinlich immer gut, auch nicht nur immer in Deutschland gearbeitet zu haben, sondern so wie du eben auch mal ins Ausland gegangen zu sein, um auch eine andere Arbeitsmentalität, eine andere Herangehensweise vermutlich auch mitzubekommen, ob jetzt Fintech oder jede andere Branche, aber es erweitert auf jeden Fall den Horizont. Ja. Malte, ja, wir sind am Ende. Gibt es etwas, was du interessierten Hörerinnen noch mitgeben möchtest? Drei wesentliche Learnings der letzten 15 Jahre.
Drei wesentliche Learnings. Also ich weiß, du hast am Anfang gesagt, dass ich habe am Anfang ganz stark geplant. Ich glaube, einer der Themen ist, am Ende gehört schon noch ein bisschen Glück dazu. Die Wahrheit ist schon so, natürlich haben die Fleißigen ein bisschen mehr Glück, aber man darf sich das auch alles nicht zu sehr zum Herzen nehmen. Das andere Thema ist auch, man versteht, wenn man vom Studium kommt, will, dass alles schnell, schnell geht. Aber wenn man dann zurückblickt, dann ist auch ein Jahr lang, wo man das Gefühl hat, man hat ein bisschen stagniert, auch mal okay. Also den Stress muss man sich machen. Und ansonsten, das Dritte ist, also was ich vorhin meinte, Fintech ist schon sehr spannend und ein sehr cooles Umfeld. Ja.
Ich glaube, das sehen wir bei Payment and Banking auch. Deswegen hoffen wir sehr, dass wir mit der neuen Podcast-Reihe How I Got into Fintech viele junge Leute erreichen, die sich für die Fintech- und Finanzindustrie begeistern können. Und wir sprachen mit Malte Rau, Gründer von Pliant, über seinen Karriereweg. Malte war total spannend. Vielen Dank für die Einblicke, für die ausführlichen Beschreibungen, für deine Learnings. Ich glaube, daraus können viele sehr viel mitnehmen. Herzlichen Dank, Malte.
Danke für die Einladung.